Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Tobi Fruh ist stellvertretender Leiter Marketing und Kommunikation sowie Pressesprecher der Volkswagen Immobilien, Exilschwabe und bekennender Confluencer. Sein Weg führte ihn vom Talkshow-Volontär über Moderation bei Volkswagen TV bis in die strategische Unternehmenskommunikation mit Haltung, Empathie und einem klaren Blick darauf, wie Kommunikation heute wirken muss. Tobi ist überzeugt, Vertrauen entsteht durch Sichtbarkeit und Video ist dafür das stärkste Medium. Mit seinem Gespür für Tonalität, Bildsprache und Zielgruppe zeigt er, wie Kommunikation mit Charakter gelingt. Und wir möchten heute darüber sprechen, warum Video ein zentraler Bestandteil im Kommunikationsmix ist und wir dringend mehr davon brauchen, wo KI-generierte Filme sinnvoll eingesetzt werden können, zum Beispiel bei Erklärvideos und wo sie echte Menschen niemals ersetzen werden und warum Business-Videos mit dem Smartphone kein Notbehelf, sondern ein Ausdruck von Kompetenz und Authentizität sind. Denn was wir im Urlaub hinkriegen, funktioniert auch im Job. Grüß dich, Tobi. Schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
Hallo, lieber Florian. Grüße dich auch hier aus dem eingeschneiten Wolfsburg. Und das hier ist meine Podcast-Premiere. Mit 51 hast du es jetzt geschafft, mich erstmals in einen Podcast zu bringen. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne. Das freut mich sehr. Eingeschneit, da hast du ja noch Glück, weil bei uns hier unten ist schon wieder alles weg. Bei euch oben ist immer noch tiefster Winter.
Wenn ich jetzt meinen Laptop drehen würde, dann könnte ich es dir zeigen. Aber ich guck gerade mal raus. Es ist ungefähr noch so viel Schnee bei uns, den ich hier gut sehen kann. Und das wird noch bis zur Mitte der Woche anhalten. Dann schmilzt das wieder ein bisschen wahrscheinlich weg. Und dann gucken wir mal, wo die ganzen Massen hingehen. Das wird spannend.
Ja, das stimmt. Definitiv. So, bevor wir in Medias Res gehen und mit unserem Thema, ne, Video in der Unternehmenskommunikation und allem, was da dran noch dazugehört, einsteigen, habe ich drei Einstiegsfragen, die du als aufmerksamer Hörer meines Podcasts wahrscheinlich schon kennst.
Aber ich bin darauf vorbereitet. Deswegen, ich weiß ja nicht, ob die variieren oder was du dir einfallen hast lassen, aber ich versuche ganz spontan zu antworten.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist das einzige kontinuierliche Moment in meinem Podcast. Die sind immer gleich.
Gut.
Deshalb frage ich auch dich. Stell dir vor, eines Tages geben wir all den Löffel ab, haben unsere letzte Fahrt und du würdest von da aus zurückblicken auf dein Leben bis heute. Also ne, rückblickend auf heute. Welche Fähigkeit, die du jetzt noch nicht beherrschst oder wo du sagst, boah, da bin ich noch echt nicht gut drin, möchtest du unbedingt noch bis zu deinem Lebensende erlernen, optimieren, ausbauen? Was gibt's da?
Das Thema Selbstfürsorge wäre vielleicht eins, wo ich immer noch kontinuierlich dran arbeite, weil die Natur hat es mir in die Wiege gelegt, dass ich so viel Neugier und Interesse habe, dass ich ganz viel immer ausprobieren muss und das so mit dem Jonglieren oft nicht so ganz hinkriege, weil ich mich dann so Dinge gerne reinstürze und dann immer mal wieder merke, dass man Grenzen nicht nur erreicht, sondern auch überschreitet. Und diese, ja, allzeit zitierte Work-Life-Balance, wo viele drüber schmunzeln. Ich aber ganz ehrlich sagen muss, nein, unser Arbeitsleben ist schon sehr dynamisch geworden und wir brauchen auch ganz dringend immer mal wieder gute Boxen-Stops. Und ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Wir haben ja kurz im Vorgespräch auch schon gesagt, so mal eine Zeit lang ohne digitale Medien unterwegs zu sein, so wie wir es von früher auch kennen, das erholt auch an einer gewissen Stelle. Wir können nicht quasi durchackern auf diesem schnellen Niveau, sondern wir brauchen das, so stelle ich es mir zumindest vor, wie im Krafttraining, die Muskeln wachsen durch Anspannung und Entspannung. Und das kommt manchmal vielleicht auch ein bisschen zu kurz und daran muss ich auch immer mal wieder gut arbeiten, ne? Nicht zu sehr, zu viel zu wollen, sondern auch, dass man sagt, auch das, was, ne, wo wir uns früher zum Beispiel gerne mal gelangweilt haben, das haben wir heute fast gar nicht mehr, weil wir uns ständig beschäftigen können. Und gerade Langeweile habe ich jetzt neulich auch von einem Neurologen gelernt, ist ja eine Sache, wo wir extrem kreativ sind. Also warum haben wir so tolle Ideen, wenn wir Tomaten schneiden oder unter der Dusche sind oder kurz vorm Einschlafen sind? Wir sind nicht fokussiert auf das, was wir gerade tun, sondern wir sind relativ stumpf mit irgendwas beschäftigt, wo wir nicht geistiger Anspruch haben. Und dann kommt plötzlich eine super kreative Idee. Und deswegen plädiere ich ja auch so ein bisschen dafür, auch in Richtung der Jugend, meine Kinder, langweilt euch ruhig mal, das ist vollkommen in Ordnung, weil daraus entsteht im Zweifel wieder was ganz Cooles. Lasst das mal zu. Und das geht so ein bisschen verloren in unserer Zeit. Ja.
Sehr schön. Ja, kann ich alles nur unterschreiben und nachvollziehen. Ich habe auch jahrelang nicht wirklich Zeit für mich mir nehmen können und auch nicht genommen dann. Mal gezwungen zu sein, hatten wir eben drüber gesprochen. Mein Frankreich-Urlaub im letzten Sommer an der Ardèche, da gab es einfach kein Internet und kein Mobilfunk. Da muss man sich halt mal mit sich selber oder mit einem Buch beschäftigen. Also von daher hat sehr gut getan.
Perfekt.
So, die zweite Frage. Ich hatte heute schon eine Podcast-Aufnahme, habe ich wieder gemerkt, da muss ich noch darauf hinweisen, dass es hier bei der Frage um den Kopf ganz weit aufmachen geht und wirklich ein Traumszenario. Ich habe festgestellt, bei dieser Frage tun sich insbesondere meine Gäste, die angestellt sind, ein bisschen schwer. Aus dem einfachen Grund. Ich glaube, die denken sich, wenn ich jetzt wirklich meinen totalen Traum hier äußern würde, weil es hat mit der Arbeit zu tun, vielleicht kriege ich dann einen Rüffel von oben. Mal gucken, wie du antwortest. Und zwar rein hypothetisch, es ist nur rein hypothetisch, oder vielleicht ist es ja sogar dein absoluter Wunsch. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz sowohl physisch, also wo du sitzt, in welchem Land, an welchem Ort, wo du hinguckst, was um dich herum geschieht, gestalten, wenn eine gute Fee käme und sage, pass mal auf, du kannst dir alles wünschen, Geld spielt auch keine Rolle, du kannst dir wünschen, wo du sitzt, stehst, Holz hackst oder was immer, auch du machst und was du tust. Also Inhalt und Ort deiner absoluten Traumarbeitsplatzsituation.
Das ist in der Tat wirklich eine herausfordernde Frage, weil auch hier ist es so, dass ich am liebsten 10 oder 20 Leben hätte, weil ich mir auch ganz unterschiedliche Jobs vorstellen kann. Also inzwischen ist es auch so, dass ich mir vorstellen könnte, Busfahrer zu sein, ja, Menschen zu transportieren, weil mir Autofahren oder Busfahren Spaß macht. Das ist aber auch immer noch so meine alte Liebe zur Medizin. Ich war damals, als es noch die Wehrpflicht gab, bei der Bundeswehr als Sanitätssoldat und war wirklich kurz davor, zu überlegen, mich zu verpflichten und dort Medizin zu studieren, weil ich das sehr attraktiv fand. Dann ging der Weg doch wieder weg aus München. Aber dem hänge ich schon noch so ein bisschen nach. Vielleicht ist es auch dem geschuldet, dass ich dann so als Ersthelfer seitdem immer wieder aktiv bin und auch schon ein, zwei Menschen, glaube ich, gut helfen konnte, die in einem Notfall waren. Und da merke ich einfach, das liegt mir, weil ich da so ein bisschen die Ruhe habe, dann auch ganz stumpf zu agieren und nicht zu emotional zu werden oder zu stocken. Also von daher, also als Mediziner könnte ich mich gut sehen. Das ist, glaube ich, so einer dieser Hauptpunkte, die mich reizen würde. Andere sagen, naja gut, du könntest auch gut ein Diplomat sein. Da durfte ich auch Ende der 90er Jahre im Rahmen meines Studiums ein Praktikum in der Deutschen Botschaft in Washington machen. Gesundheit. Okay. Und da habe ich den Botschaftsbetrieb mal so kennengelernt und gemerkt, was da so los ist. Das war eine super spannende Zeit. War ich allerdings dort im Pressereferat und das hatte dann auch schon wieder so einen Anklang auf meinen späteren Lebensweg dann geschlagen, weil ich gesehen habe, da gab es einen Juristen, der die Pressestelle in Washington geleitet hat und der war Jurist. Und ich habe verwundert zur Kenntnis genommen, dass du nicht nur Rechtsanwalt oder Richter werden kannst mit Jura, sondern eben, dass da auch andere Dinge möglich sind. Und das war so eine Sache, die auch bei mir dann hängen geblieben ist, wo ich dann ja dann auch später so in diese Richtung Journalismus und PR gegangen bin. So, also ist in der Tat weiterhin schwierig. Am Wochenende war ich mit dir in unserem Winterdienst unterwegs. Das war extrem anspruchsvoll, was meine Kolleginnen und Kollegen da reißen. Da war ich als Beobachter dabei. Das könnte ich zum Beispiel körperlich gar nicht ableisten, was die Jungs da und Mädels machen. Das ist bei solchen Situationen extrem. Und das werde ich auch sichtbar machen. Das schon mal hier als kleine Ankündigung. Ich habe da ein Video gedreht. Ich hoffe, ich kriege die Erlaubnis von den Kolleginnen und Kollegen, das dann zu zeigen, weil es ist eine kleine Reportage entstanden aus einem kleinen Augenblick heraus, wie die Samstagmorgens da einfach in Action sind. Und das hat mich schon auch sehr beeindruckt.
Und was würdest du sagen als Arbeitsplatz? Also ich sag mal, Klassiker ist, eine Hütte in den Bergen, die Birne frei und ich kann mich auf mein Buch konzentrieren. So, was würdest du sagen, ist dein absoluter Traum?
Also da ich jetzt ein Fan von hybriden Arbeiten bin, sowohl zu Hause als auch im Büro, ich finde, das ist eine Arbeitsform, die wir seit Corona uns verstetigt haben und die ich absolut großartig finde, weil du je nach Aufgabenbereiche mal im stillen Kämmerchen arbeiten kannst, kreativ, aber mit anderen zusammen im Team halt auch vor Ort sein kannst, würde ich mir jetzt noch zu meinem Zuhause genau diese Hütte in den Bergen wünschen, weil ich doch auch ein Winterfreund bin, was Skifahren angeht und im Sommer gerne wandern gehen in den Bergen. Und das ist das natürlich, was mir hier in Norddeutschland als Süddeutscher sehr fehlt, das sind die Berge. Wir haben zwar hier den Harz vor der Tür und der Brocken ist auch relativ hoch, aber das ist halt nicht so mit so einem Gebirge wie in Süddeutschland vergleichbar. Und das fängt an, dass die Wiesen anders riechen und auch mehr Wiesen sind als hier Acker. Ja, wir haben hier viel Landwirtschaft. Und da unten, es riecht alles anders und das wäre noch mein Arbeitsplatz unten irgendwo in den Bergen, gerne da so Richtung Miesbach, Fischbachau, das ist so die Hut, wo ich ganz gerne auch mal wieder bin und ob zum Skifahren, wenn es Schnee hat oder halt auch vor allen Dingen zum Wandern.
Sehr schön, kann ich auch gut nachvollziehen, also ist auch einer meiner Traumplätze, ist irgendwo. Bin als Kind, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, bestimmt 10 Jahre mit meinen Eltern in der Schweiz im Urlaub gewesen. Das Verrückte, mein Vater sagte mal in den 80er Jahren oder gerade Anfang der 80er war es in der Schweiz günstiger Urlaub zu machen als in Deutschland. Ob das wirklich so war, weiß ich nicht. Aber er sagt, es war halt nicht so wie heute, dieser krasse Unterschied. Und ich habe ein paar Mal wirklich im Engadin war das, glaube ich, so richtig so, Berge ganz oben, Haus im Hang erleben dürfen. Berner Oberland waren wir auch ganz häufig in der Nähe vom Start. Und da habe ich die Berge lieben gelernt. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so günstig, dahin zu fahren. Aber gibt's ja auch in Österreich oder woanders.
Ne? Wollte gerade sagen, also wir haben in Deutschland ja auch mit der Zugspitze auch noch einen wirklich beeindruckenden Berg, wenn man da oben ist und dann dieses Dreiländer oder das Zweiländereck hat mit Österreich dann noch an der Stelle. Das ist schon beeindruckend. Und ich habe ja selber auch eine Zeit lang in Konstanz studiert, die Uni mit der schönsten Mensa. Ja, da sitzt du oben, guckst auf den See und im Hintergrund siehst du in der Ferne die Berge. Schlecht fürs Studium, hervorragend für die Freizeit. Gestaltung, weil du dann halt viel schnell in Gebieten bist, wo es richtig cool ist. Aber es ist etwas, da denke ich sehr, sehr gerne dran zurück.
Das ist witzig, weil was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 26, vor 27 Jahren, vor 27 Jahren war ich mit einer Band, mit der ich damals im Rahmen meines Studiums öfters auf Tour war und mit der ich mehrere CDs produziert habe, waren wir auf dem Asterfest der Uni Konstanz und haben da gespielt.
Mist, dann habe ich euch gerade verpasst, weil das war die Zeit, wo ich auswärtiges Studium hatte. In Cardiff war ich da, Partneruni war das da von Konstanz. Und da war ich in der Zeit noch im Ausland.
Mist. Ja, siehst du, aber so klein ist die Welt.
Ja, ich weiß noch, das ist so ein bisschen
im Grün gelegen. Ne?
Ja, es ist halt
ich kann mich noch rudimentär daran erinnern.
Es ist kein schöner Bau, ne? Es ist ein 70er Reform-Uni-Bau, der oben auf dem Berg ist. Aber du hast halt diesen Hammerblick und das ist halt krass. Also es ist ein schönes Studieren da zumindest gewesen, ja.
Ich weiß nur, dass wir in irgendeiner Bibliothek gepennt haben mit der ganzen, es war völlig abgefahren. Wir hatten alle Schlafsäcke dabei und hieß es, und da hinten um die erste Studenten halt, ne? Ich war ja auch Student. Da hinten, und dann war das, so wie so eine kleine Bibliothek, so eine Ecke, wo dann irgendwie 8 Leute irgendwie kreuz und quer pennen konnten.
Ja, geil.
Ganz toll. Haben natürlich alle mega, mega viel Schlaf gehabt, ne?
Klar, auch. Total.
Ja, logisch.
Brauchten wir das früher?
Nee.
Nee.
Damals nicht.
Damals
nicht. So, last but not least. Welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne begegnen und worüber hättet ihr gesprochen oder würdet ihr sprechen? Sag nicht, du hast 10 verschiedene. Nimm eine, die wichtigste.
Ja, ist immer so die Frage, ob das jetzt so ein super Promi sein muss oder nicht. Also lustigerweise, ich habe mir über die Frage auch schon Gedanken gemacht, es gibt natürlich mehr als einen. Spontan hatte ich Bastian Pastewka im Sinn, weil ich seinen Humor ganz gerne mag und der ja auch ein wandelndes Filmlexikon und Podcast-Lexikon ist, der ja auch einen ganz hervorragenden Podcast mit Mux, diese Kriminalgeschichten, alte Hörspielgeschichten da vorstellt. Und das erinnert mich halt sehr stark an meine Kindheit, weil ich bin halt auch mit Hörspielen, Krimi-Hörspielen groß geworden, vom SWR damals noch. Dann habe ich mich schön als junges Kind da ins Bett gegruselt und dann lief das, glaube ich, 20 Uhr, von 20 bis 21 Uhr, wenn ich nicht täusche, ja, das durfte ich dann immer hören. Und dann gab es halt so auch Studio 13 mit so einer ganz gruseligen Musik und dann ging das irgendwie los. Und ich mag ihn so als Comedian und ich bin ja immer jemand, der ganz gerne Leute kennenlernt, um zu erfahren und zu wissen, wie sind die in echt. Also, weil du weißt ja selber, die Leute im Showbiz haben oft auch eine Rolle oder Kamera geht an, Rotlicht ist an, man ist dann so ein bisschen anders. Und da irgendwie zu durchdringen, wie dieser Mensch tickt, das finde ich schon ganz interessant, weil diese Diskrepanz, die habe ich natürlich auch gesehen bei Moderatorinnen und Moderatoren, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ist zum Teil auch ein Selbstschutz, verstehe ich auch, ne, dass du dich nicht so ganz frei gibst, auch wenn wir heutzutage alle immer so Authentizität einfordern, aber ein Stück weit musst du da ja auch ein bisschen aufpassen. Und das wäre halt so der Reiz, mit ihm so mal drüber zu sprechen. Wie er so diese Filmentwicklung und Fernsehentwicklung nimmt, die ja im Moment sehr dramatisch ist. Auch wenn man sieht, es ist leider ja keine Überraschung, aber wenn man bei RTL auch sieht in Köln, diese große Entlassungswelle, die jetzt ansteht, diese wahnsinnige Transformation, die nicht überrascht, aber ja, einen trotzdem jetzt trifft irgendwie und man sehr mitfühlt mit den Kolleginnen und Kollegen. Ich durfte ja auch in meinem Leben eine Zeit lang für RTL Dinge mitproduzieren. Und das macht dich dann schon wieder so ein bisschen demütig in dem Moment für die Menschen, die jetzt davon betroffen sind. Das macht einen schon auch ein bisschen nachdenklich da. Auch wenn natürlich diese Entwicklung und Transformation unumgänglich ist in Richtung Streaming und digital. Und da hat sich ja auch der Sender oder die Sendergruppe ja auch schon stark nach orientiert mit ihrem Angebot. Aber das lineare, klassische Fernsehen, wie du und ich das ja auch noch kennen, das verliert natürlich an Bedeutung. Und da sind die Werbeeinnahmen nicht mehr so, wie sie sind. Du kennst das auch, Musikbranche, Transformation. Was mit den
Transformation ins Nichts. Ja. Transformation ins Nichts kann man da sagen, aber es realisieren immer noch die meisten Menschen nicht. Also die drin sind, die sind meiner Erfahrung nach völlig blind aufgrund ihrer Passion. Und die nicht drin sind, die haben immer noch das Bild von dem Rockstar und von dem Musiker, wenn er dann mal irgendwo zu sehen ist, mal kurz in Zeitung, Film, Fernsehen, sonst wird, dann muss der ja direkt Millionär sein. Dass ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ein niedriger einstelliger Prozentsatz in Deutschland davon überhaupt leben kann. Ja, aber es ist müßig. Sind alles Entwicklungen, die haben sich abgezeichnet. Ich bin froh, dass ich vor vielen Jahren aus diesen Branchen ausgestiegen bin. Erst aus der Musik, später aus der Medienbranche. Da hatte ich auch mit RTL eine denkwürdige, interessante Erfahrung, muss ich sagen. Ich hatte ja eine Trainingsfirma 16 Jahre lang für Audio-Musikproduktion mit vielen Seminaren, Lehraufträgen habe ich auch gemacht. Auch externe Dozenten hatten wir einige. Und im Rahmen dieser Tätigkeit hat mich mal der technische Leiter für alle Tonstudios von RTL beziehungsweise der RTL-Gruppe weltweit, also nicht nur in Deutschland, sondern auch irgendwo Korrespondentenstellen, die es damals noch gab. Der hatte mich gebucht für eine Schulung und ein Coaching für eine Audio-Software, die sie bei sich neu einführen wollten, aber alle nicht kannten. Und war sehr spannend, war auch ein schöner Tag da, wo wir das mal gemacht haben. Und meine Frau hatte damals, das war schon 15 Jahre her, hat die nochmal studiert, nämlich Videoproduktion, also Digital Film VFX, als die Kinder so aus dem Gröbsten raus waren. Und sie wollte unbedingt nach dem Studium mal irgendwas mit Fernsehen machen. Also wir beide waren dann schon tätig in der Industrie über einen ehemaligen Kunden von mir, der damals Telekom Trainingsleiter war, also von der Telekom Training der Abteilungsleiter und sich selbstständig gemacht hat. Also wir beide waren schon in der Industrie, haben eigentlich dann mit diesen Industrie-Trainingsproduktionen, Schulungsfilmen und so ganz gut verdient. Aber meine Frau wollte halt, ne, das war alles nie so der Standard, den wir gemacht haben, sag ich mal. Sie wollte mal diese Standardszenarien als Cutterin bei RTL oder so. Und dann habe ich durch meinen Kontakt, der hat mir dann den Kontakt zum Leiter der gesamten Videoabteilung. Also die haben das wirklich technisch getrennt. Da gibt es einen Leiter, der die ganzen Videostudios unter sich hat, der mehr organisatorisch tätig ist und verwaltend als technisch. Und den anderen, der halt für die Tonstudios oder für den Tonbereich zuständig ist. Und der hat dann Joanna damals ein persönliches Vorstellungsgespräch bei dem obersten Videostudio Zampano ermöglicht. Also so kurzer Dienstweg. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist jetzt bestimmt 12, 13, 14 Jahre her. Sie hat ihm eine halbe Stunde erzählt, was wir schon alles machen, unsere Agentur, unsere Firma, dass wir aus der klassischen Medienbranche gar nicht raus sind, in der Industrie. Und dann meinte er ganz ehrlich, was machst du hier? Ja, ich würde mal gerne, ja, aber ganz ehrlich, bei dem, was ich dir zahlen darf und zahlen kann, das ist Zeitverschwendung. Und außerdem, ganz unter uns, ich weiß auch nicht, wie lange das alles noch, also ne, sie wäre als Externe, als Freie da eingestiegen, ja. Hatten die damals viele. Ja. Und ich weiß, sie war total enttäuscht und traurig auch, weil sie wollte halt, kann ich auch verstehen mal, ja, seitdem wir verheiratet sind, ein paar Jahre später haben wir angefangen zusammenzuarbeiten. Sie wollte auch mal was für sich haben. Kann ich auch völlig verstehen. Aber das war so demotivierend, was der gesagt hat. Auch mit so ein paar Andeutungen, was die zukunftsfähig, ne, also dass es in Zukunft nicht unbedingt ein Markt ist, der wachsen wird und sonst was. Das ist mir jetzt die Tage, als ich es gelesen habe, nochmal eingefallen. Er sagte, mach das mit deinem Mann, baut die Firma auf, das, was ihr da macht, ist eine totale Nische, Trainingsfilm, ist noch kein Standard, seid froh, dass ihr das habt. Darauf baut ja unsere Firma auch komplett auf mittlerweile. Als ich das jetzt gelesen habe, dachte ich mir, boah, wie gut, dass Joanna damals nicht in diese Branche eingestiegen ist, ne? Und dass wir 2019 aus dem gesamten Medienmusikzirkus ausgestiegen sind, bin ich echt so dankbar.
Muss man an der Stelle sicherlich auch sein. Klar, die Erfahrung nicht machen zu dürfen, dass man da erstmal enttäuscht ist, kann ich total nachvollziehen. Aber das ist ja das Schöne, wenn du dann eben den Rückspiegel guckst, wie du ja auch bei deinen Eingangsfragen hattest. So manche Entscheidungen im Nachhinein sind noch besser als damals eigentlich wirkten, ne? Weil man denkt, ach Mist, da ist die Enttäuschung vielleicht größer, aber ich glaube auch ein Stück weit so ist das Leben, ja. Also wir treffen meistens ganz gute Entscheidungen, die im Rückblick oft dann sogar noch besser sind. Also das ist auch, glaube ich, ein gutes Credo. Never look back, never regret. Es gibt nichts zu regretten an der Stelle. Ja. Und von daher.
Definitiv. Ich habe einen schönen Satz als Ergänzung dazu. Den habe ich bei meinem Seminar zum Thema so persönliche Weiterentwicklung und so Sachen habe ich mal gehört zum Thema Entscheidungen treffen. Und nach diesem Konzept habe ich schon, glaube ich, gelebt, unbewusst, lebe ich auch mittlerweile bewusst. Und der Satz ist, triff eine Entscheidung und sorge dafür, dass es die richtige war.
Ja, genau. Du bist dafür zuständig, das nicht so zu bewerten letztlich auch. Und ich glaube, das ist ja etwas, was man vielleicht so auch in unserem Alter auch lernt, auch mit besser mit umzugehen, dass man die Entscheidung gar nicht so hinterfragt, sondern halt auch ganz klar betrachten kann, sagen kann, das ist schon richtig. Ja.
Schön. Eine nicht getroffene Entscheidung ist schlimmer als eine falsche Entscheidung. Weil bei der falschen Entscheidung kannst du immer noch das Beste draus machen. Wenn du dich aber nicht entscheidest, dann eierst du ewig rum und verlierst Lebenszeit und Energie.
Man kann es auch ganz einfach mit dem Hashtag einfach mal machen, wirklich unterstreichen. Auch so ein geflügeltes Wort. Gibt auch einen netten Kollegen bei LinkedIn, der Hakan. Das ist so sein Slogan, sein Motto. Oder just do it, wenn man jetzt nicht den Nike-Slogan nehmen will. Aber so geht's mir auch. Und das ist auch ganz, das merke ich auch im täglichen Doing. Es ist viel besser, sich für etwas vielleicht zu entschuldigen, was nicht so gut gelaufen ist, als wenn man gar nichts macht. So, und ich merke halt immer wieder, das ist so eine Quintessenz, du musst ins Tun kommen. Und darüber wirst du auch besser. Ne? Auch in den Dingen, ob das jetzt Video dann ist, worüber wir ja noch sprechen. Du musst das halt machen. Einmal gemacht und dann ganz lange nicht, ist doof. Sondern du musst in so einen Flow reinkommen und dann wirst du dich auch immer wieder verbessern können.
Mhm. Ist eine sehr, sehr schöne Überleitung zu unserem Hauptthema nach 25 Minuten.
Oh je, jetzt haben wir die Hälfte der Leute verloren und denken, ah, wann geht's denn endlich los mit dem Video?
Ja, kommt drauf an, aber die meisten sind es schon gewohnt, zumindest bei meinem Podcast, das dass Interviews mindestens 45 Minuten gehen. Von daher alles gut. Du hattest mir im Vorfeld ein paar Wunschthemen oder Themenbereiche genannt, ne? Also zum Beispiel, warum für dich Video ein wichtiger Bestandteil im Kommunikationsmix ist. Und das finde ich besonders schön, der Nachsatz, warum wir dringend mehr davon auch brauchen. Und ein zweites Thema, was ich auch spannend finde, weil ich da teils, glaube ich, schon eine ähnliche Meinung oder Erfahrung habe wie du, nämlich das Thema KI-generierte Videos, wo das Sinn macht und wo es totaler Unsinn ist. Aber erzähl mal ein bisschen so aus deiner Erfahrung im Unternehmen mit Video in der Unternehmenskommunikation. Was kannst du da berichten?
Also du hast ja eingangs schon mich super nett vorgestellt. Ich habe ja quasi einen Weg aus dem Journalismus, im Fernsehjournalismus gemacht und habe mein damaliges Studium auch pausiert, weil ich die Chance bekommen habe, bei Hans Meiser in Köln ein fernsehjournalistisches Volontariat zu machen. Der große Anchorman von, da haben wir wieder RTL 7 vor 7, der damals eine eigene Produktionsfirma hatte und sich, aber auch andere produziert hat. Es gab die Hans Meiser Show, es gab zahlreiche anderen Talkshows. Wir sind also in den 90ern, wo Talkshow das Genre war, dass da die Leute vor den Bildschirm gezogen hat, mich als Studi auch, und mich hat immer die Frage gequält, sag mal, ist das alles echt? Was sind das für Menschen? Ne? Also man hatte ja mit Protagonisten zu tun, die du so ja nie kennengelernt hättest. Und ich habe mich immer die Frage gestellt, das ist doch alles gefaked, gescriptet, wie auch immer. Und da kam dann so die Neugier durch und ich hatte dann dort hingeschrieben, ob ich mal ein Praktikum machen könnte. Ich würde mal gerne mal hinter die Kulissen gucken und mitmachen und so. Und die hatten sich sehr lange nicht gemeldet und dann kam irgendwie Monate später, ja, könntest jetzt hier im August da mal was machen. Ja, da habe ich mich nicht zweimal bitten lassen, bin dann nach Köln, habe dann 4 Wochen dort Praktikum gemacht und war so on fire, weil ich diese Welt, diese Fernsehproduktionswelt so geil fand damals. Da gab's riesen Kühlschränke mit Getränke, da gab's total coole Leute, mit denen man zu tun hatte. Man hatte so das Gefühl, die sind alle so locker und ein Fernsehstudio, ja, wenn du da dich aufgehalten, das war, da kriege ich jetzt noch so ein bisschen Gänsehaut, weil ich mich sehr gut erinnern kann. Damals übrigens auch gab's Mickey Krause, der war damals Anheizer für die Sendung, ja, also so ein Klakör sozusagen, wenn die Leute dran, der so ein bisschen erklärt hat, wie es ist, so ein bisschen die Leute aufgewärmt hat. Ja, das war Mickey Krause, der war damals schon cool, also war ein guter Unterhalter. Und mit solchen Leuten hast du dann da zu tun gehabt und so, dass ich dann nach 4 Wochen gesagt habe, geil, das will ich gern weitermachen. Und meine damalige Teamleiterin war auch angetan von mir, hat gesagt, ja, du kannst gerne hier weitermachen, wenn du willst. Wir brauchen auch so Leute, die Bock haben. So, und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann ja jetzt nicht nur hier einfach jobben, ich muss ja jetzt auch wieder Studium machen. Also ich würde hier weitermachen, wenn ich eine Aussicht hätte, da ein Volontariat zu machen. Weil das war so, wo ich dachte, ja, erst Studium fertig machen und dann vielleicht ein Volontariat machen. So, und dann haben sie gesagt, ja, dann wir schauen uns mal an, wie du arbeitest. Und nach einem Dreivierteljahr haben sie gesagt, so, jo, kannst ein Volontariat machen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann pausiere ich noch ein bisschen weiter mein Studium, und das ist jetzt mittlerweile schon über 25 Jahre her. Ja, so dass ich dann halt, wie gesagt, die Ausbildung gemacht habe, die über 2 Jahre ging, und dann springe ich jetzt mal, verschiedene Stationen gemacht habe, auch dann nach Wolfsburg gekommen bin und habe dort Volkswagen TV gemacht. Das ist eine Sendung für die Monteure und Verkäufer in den Autohäusern gewesen, so eine Sendung mit der Maus. wenn man so will. Wir haben dort gezeigt, was die neuen Fahrzeuge sind, aber auch, wie die repariert werden, wenn es da ein Problem gibt. Das waren Live-Sendungen, die wir aus Wolfsburg produziert haben. Spannendes Thema eigentlich für sich, weil sehr interessantes Format, Business TV, auch mit einem riesen Regie. Nicht so wie du, die ja mit Corporate Studios, vor allen Dingen auch eine kleinere Produktion ermöglicht. Dort war es halt mit einem riesen Studio, mit also mehreren, wo du Autos halt rein und raus machen konntest. Und das war halt in Zusammenarbeit mit TVN. TVN ist ja auch ein großer Fernsehdienstleister aus Hannover. Die kennt man, wer Fußball mag. Das sind diese großen Übertragungs-LKWs, die Spiele dann übertragen. So, und dann war ich in Wolfsburg und ähnlich wie die Geschichte vorhin, hatte ich so das Gefühl, in der Fernsehbranche mit Ende 40 würde ich gerne da weg, weil es wurde auch immer mehr für uns Redakteure so, dass wir auch mehr technisch agieren mussten, einen Schnitt übernehmen mussten, vorschneiden mussten, um effizienter unterwegs zu sein. Und ich merkte, ich habe eine ältere Kollegin gehabt und bei der habe ich gesehen, wie schwer sie sich auch mit diesen Techniken tut und habe mich dann im geistigen Auge gesehen und gesagt, oh, weiß ich nicht, schaffe ich das dann noch so mit Mitte 50? Keine Ahnung, wie das ist. Für mich war damals Mitte 50 uralt. Jetzt werde ich bald Mitte 50 und das ist total egal, ja. Aber das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, oh, ich würde gerne noch mal wieder was anderes machen und habe dann das Glück gehabt, dass ich eine Stellenanzeige gesehen habe, so als Pressesprecher bei Volkswagen Immobilien. Und ich so, hä? Volkswagen Immobilien, was das denn? Volkswagen, ja klar, Autos und so kennt man, aber Immobilien, hä? Und habe da erstmal diese Firma kennengelernt, die da ist und und habe da das Glück gehabt, einen Chef zu haben, der für die Stelle dann mich genommen hat, was ein bisschen Risiko war, weil ich jetzt ja keine PR-Erfahrung hatte. Gesagt hat, ja gut, komm, du bringst da eine Menge mit, das finde ich cool und ich push dich da und bring dir das bei. Ja, ist fast 15 Jahre später, scheine ich ganz gut dort auch einen Job gemacht zu haben. Aber bin damals auch natürlich so ein bisschen mit dem Anspruch rein, ich würde gerne mehr Bewegtbild dort machen. Und bin da am Anfang ziemlich gleich dann ein bisschen auf die Nase geflogen, weil es war gar keine Notwendigkeit da jetzt zu der Zeit damals, 2011 war das, jetzt hier groß Bewegtbild zu machen. Ja, mal einen Beitrag hier und dort, aber jetzt irgendwie was Größeres aufzuziehen. Ich hatte so Immobilien-TV im Blick und so, ohne zu überlegen, gibt's da überhaupt eine Zielgruppe für. So. Und da bin ich sehr schnell dann wieder, wo ich dachte, okay, das ist mit dem Pfund konnte ich da jetzt erstmal nicht wirken, sondern ich muss jetzt erstmal Handwerkszeug lernen und so einen Grundkurs machen, wie schreibe ich eine Pressemitteilung. Also wenn ich damals KI schon hätte, oh, das wäre cool gewesen. Aber Vorteil, wirklich von der Pike handwerklich gelernt, wie man so eine Pressemitteilung schreibt, hatte ich da vorher ja keine große Ahnung. Ich habe zwar als Journalist auch welche gelesen, aber nicht welche geschrieben. So. Und deswegen war es gut vom Werdegang her, dass ich da erstmal so dieses Rüstzeug hatte, was die ganze PR-Geschichte angeht. Und dann eben verstärkt, vor allen Dingen mit dem Thema Smartphone, wo ich sagte, okay, das fängt jetzt wieder an, total spannend zu werden. Und das war auch so um die Corona-Zeit, als wir merkten, Bewegtbild, wo wir nicht mehr miteinander in Kontakt treten konnten, hat eine andere Wertung bekommen und Wertigkeit. Wir hatten da zum Beispiel auch das Thema Wohnungsbesichtigung. Die konnten ja in der Corona nicht stattfinden. Die Leute konnten nicht herkommen. Und da mussten wir uns halt was einfallen lassen. Und da haben wir halt digitale Wohnungsbesichtigung gemacht, indem wir halt Wohnungen gefilmt haben und die dann noch zusätzlich bearbeitet haben, wo man sagt, okay, das ist eine leere Wohnung und die haben wir dann noch mit geskribbelt, wie die mit Möbeln aussehen kann. Also nicht so wie heute, wo es mit so einem Schnipp geht, sondern es war wirklich hart. Mit Postproduktion, Grafik und so weiter, da gab es noch nicht so diese KI vor 5-6 Jahren. Deswegen, das hat uns ja auch komplett jetzt hier so quasi eingeholt. Und das war so der Start, wo man merkt, okay, da hat Bewegtbild wieder eine extreme Rechtfertigung. Und dann natürlich die ganze Welle, die jetzt mit Social Media kam, ne? Diese ganzen Produktionen, die man da an Content machen konnte für Insta, Facebook und vor allen Dingen LinkedIn. Da hatten wir ja auch eine große Zeit, wo Video extrem gepusht wurde und man plötzlich mit der Situation konfrontiert war, was mache ich denn damit? Ne? Und da geht's nicht um die großen Imagefilme. Ja, da bist du ja auch so jemand, das weiß ich ja auch, der sagt, ja, hat eine Berechtigung, aber hat eigentlich nicht mehr den Stellenwert, wie es früher hatte, damals, zu Recht auch nicht, weil keiner sich 6 Minuten anschaut, wo sich ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin dann irgendwie darstellt und man irgendwie ja so ein geskriptetes Hochglanz hat, sondern was wollen wir? Wir wollen hinter die Kulissen gucken, wir wollen Menschen kennenlernen, wir wollen praktischen Mehrwert haben, wir wollen Tipps haben und das lässt sich auch relativ einfach aus meiner Sicht produzieren und auch da bin ich wie du an der Stelle pedant, was das Thema Ton angeht. Ich bin auch der Meinung, es ist nicht wichtig, dass du jetzt eine High-End-Kino-Film-Einstellung-Geschichte hast. Es muss ein paar Grundregeln haben, die du mit dem iPhone oder mit anderen Smartphones machen kannst. Und diese Kompetenz, und das behaupte ich immer, trägt jeder von uns in uns, weil jeder von uns macht von Familienfeiern, von Urlauben Videos. Und die sind auch nicht so, dass man nur an die Decke filmt und anschließend nichts sieht. Die haben oft das Problem, dass vielleicht der Ton dann nicht so passt. Und das kann man, finde ich, inzwischen ganz gut heilen. Da gibt es gute Möglichkeiten, kleine Mikrofonhelfer. Und wenn du dann noch kombinierst, dass das Licht ein bisschen ganz gut ist und ein paar kleine Dinge achtest, dann finde ich, kann fast jeder ziemlich gute Sachen machen und auch die Postproduktion ist mittlerweile auch gar nicht so schwierig. Ich habe heute, wenn ich das sagen darf, wir machen ja eigentlich keine Werbung, aber ich habe ja heute meinen Winterdiensteinsatz mit CapCut auf dem Handy geschnitten, weil ich mal wieder Probleme hatte, diese Dateien dann rüberzuziehen. Habe es dann auf dem Handy gemacht. 2 Stunden war das Ding geschnitten, 8 Minuten 33, ja, mit 5-6 O-Tönen drin, mit ein paar Übergängen. Alles easy.
Geht alles. Ja, also und vor allem, du hast ja eine Sache schon gerade eben erwähnt, die du anfangs auch schon gesagt hattest, dieses einfach mal machen. Das ist ja das, wenn im Unternehmen noch gar nichts in der Richtung stattfindet, also ich sehe es ja bei unseren Kunden, nun sind unsere Kunden natürlich überwiegend Mittelständler, und die zu uns kommen, das ist auch das Positive, sind zu 90% auch schon in dem Bereich tätig gewesen, haben festgestellt, okay, mit dem, was wir machen wollen, über selber machen, Learning by Doing, kriegen wir halt die Qualitätsstufe. Die nächste nach, wir halten mal ein Smartphone drauf, kriegen wir halt nicht hin. Aber die haben genau diese Stufe schon vorher gemacht. Entweder, dass sie erstmal selber mit Smartphone gefilmt haben oder die haben sich 2 Webcams ordentliche geholt und mit OBS und so weiter und so fort. Aber die haben, und das rechne ich ihnen schon hoch an, weil die haben teilweise wahnsinnig viel Zeit da investiert. Ob das dann so sinnvoll ist, vom Preis Kosten Nutzen ist was anderes, aber häufig kam es auch durch Corona, habe ich jetzt auch schon wieder gehört. Die haben es ja mit mal beschäftigt. Währenddessen, ich behaupte immer noch, dass 95% der Unternehmen in Deutschland sich ja noch gar nicht mehr mit dem Thema richtig auseinandersetzen oder auch wissen, was sie damit machen können, was sie damit erreichen könnten. Dann ist das höchste der Gefühl, dass sie vielleicht für Social Media was machen. Aber einfach mal hin, loslegen, ausprobieren und selbst wenn es nur zum Üben ist, bevor man es dann ein bisschen hochwertiger filmt. Das Smartphone ist da der absolute Segen, weil du kannst halt mal loslegen und dir die Ergebnisse sofort angucken.
Und die sind ja mittlerweile auch nicht schlecht, ne? Also die haben, du hast einen Destabilisator in den Smartphones, also das Wackeln geht ja teilweise weg. Du kannst auch einen Gimbal nehmen. Also die Ausstattung ist ja auch monetär komplett überschaubar. Und ich habe halt zum Beispiel gemerkt, das ist zum Beispiel ein Betätigungsfeld, wo unheimlich junge Leute auch sehr cool Verantwortung übernehmen können, weil das eine Kernkompetenz, mit denen sie ja auch so ein bisschen aufwachsen, ne? Das finde ich jetzt zum Beispiel auch ein super geeignetes Feld. Nicht jeder hat einen ehemaligen Fernsehjournalisten bei sich in der Firma, ganz klar. Aber er hat vielleicht jemanden, der motiviert ist, das zu tun. Und da habe ich, wie gesagt, so immer die jungen Leute ein bisschen im Blick, weil ich das bei uns ja auch sehe. Wir bilden ja Immobilienkauffrauen, kaufen Leute, Männer aus, die jetzt auch nichts mit Mediengestaltung zu tun haben. Aber die kennen sich gut damit aus. Und wenn ich die mal bitte, könnt ihr mal unter euch Azubis irgendwas machen oder einen Beitrag. Wir haben jetzt zum Beispiel auch so ein, ich habe ja als Azubi-Beauftragter immer die jungen Leute auch bei mir eine Zeit lang in Stationen und ich mache mit denen halt auch, versuche ich eben Bewegtbildprojekte zu machen und haben jetzt aktuell ein Format, das heißt 1 Minute mein Arbeitsplatz. Die haben also die Aufgabe im Unternehmen, jemanden vorzustellen, 1 Minute mit 3-4 klassischen Fragen, so wie du es letztlich beim Podcast auch machst als Einleitung, dass man am Ende des Tages die Person halt kennenlernt. Das schult und übt die ungemein, was das Thema Umsetzung angeht, aber auch auf jemanden zugehen, die Sache technisch im Nachgang auch einfach zu schneiden und das macht denen Spaß und wir haben da einen Mehrwert von, ne? Also wir können das wirklich einsetzen, um halt auch die Leute ein bisschen vorzustellen, die bei uns sind. Da machen wir kleine Porträts. Ja? Geht alles in-house an der Stelle.
Mhm. Du hattest ja schon im Prinzip erwähnt, darauf hingewiesen, dass es allein durch die technischen Neuerungen jetzt möglich ist, dass jeder mit Smartphone und einfachen Apps wie CapCut, wobei so einfach ist CapCut ja auch nicht mehr, also einfach im Sinne von den Möglichkeiten. Ja. Ist von der Bedienung sehr einfach, aber ist schon der Wahnsinn, was das mittlerweile kann.
Ja, du musst
nämlich auch mit,
genau. Ja.
Genau. Nämlich auch mit KI-Unterstützung. Und das ist ja jetzt, ich meine, KI, ich kann es echt nicht mehr hören. Also wenn ich LinkedIn aufmache, jeder ist ja jetzt der KI-Guru und so. Ich so, ha, das ist langsam echt. Kennst du den Gartner Hype Cycle? Oder Gartner Hype Cycle für technische Innovation?
Nee,
also ich kann es jetzt nicht mal ganz, ganz detailliert auch nicht, aber grob ist es über Jahrzehnte, glaube ich, ist es eine Untersuchung, ich glaube, die läuft auch noch, wo immer neue technische Entwicklungen untersucht werden, wie so der Verlauf ist. Und daraus hat sich der Gartner Hype Cycle für technische Innovation entwickelt. Das heißt, ne, eine Innovation kommt für die breite Masse, ob es jetzt B2B, B2C, was auch immer, ne, auf jeden Fall geht in die Öffentlichkeit und dann, boah, geil, Hammer, ne, steigt der Cycle, also ne, steigt der Graph hoch, super und alle total begeistert und dann kommt der Punkt wo es kippt, wo die Euphorie nachlässt und so die Begeisterung in der breiten Masse immer mehr nachlässt und runter und runter und runter. Und ich glaube, dann sind wir im tiefen Tal der Tränen, das heißt irgendwie auch so, wo die Begeisterung für das Thema unter dem Anfangslevel auch ist, wenn ich mich richtig entsinne, also wo alle sagen, boah, dieser Mist, ne? Und dann geht es wieder ein Stück hoch und pendelt sich ein. Das hat man bei vielen technischen Innovationen festgestellt und ich habe das Gefühl, bei KI sind wir kurz vorm Zenit, dass es immer mehr Leuten auch so auf den Keks geht und nervt, weil natürlich bei LinkedIn haben sie jetzt ja Ende letzten Jahres nochmal den Algorithmus aktualisiert, womit auch gegen diese ganzen KI-Beiträge so ein bisschen gegengewirkt werden soll. Lange Rede, kurzer Sinn. KI-generierte Videos war ja auch Thema, über das wir sprechen wollten. Wie ist da deine Erfahrung und was siehst du als Einsatzgebiet im Unternehmenskontext zum Beispiel auch bei euch als sinnvoll an?
Also im Prinzip hast du ja den Haupteinsatzbereich ja auch schon am Anfang erwähnt. Ich glaube, das Thema Erklärvideo, wo du gar nicht jetzt speziell eine gewisse bestimmte Person brauchst, die wichtig ist, um Inhalte zu erklären, was zum Beispiel bei Avatare möglich ist, ja, wenn du die einsetzt. Das sind so Dinge, die zünden. Und wenn ich jetzt speziell an uns denken als Wohnungsvermieter, der wir ja auch sind, wir haben ja eine breite Mieterschaft, die auch aus unterschiedlichen Ländern kommt. Und da hast du immer das Thema Sprache. Und mit KI-generierten Videos dann zum Beispiel zu erklären, wie Mülltrennung in Deutschland geht, die schnell zu produzieren sind in unterschiedlichen Sprachen, da ist KI natürlich mega. Wenn ich mir vorstelle, was das für ein Aufwand früher auch war, Dinge zu übersetzen, die du maximal vielleicht ins Englische dann transportiert hast. Heute hast du per Knopfdruck in zig Sprachen das möglich. Und natürlich, in gewisser Weise musst du da nochmal einen Qualitätscheck machen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, auch unsere generierten deutschen Untertitel haben Bugs drin und die überliest du halt. Also die fallen dir kurz auf, aber inhaltlich verstehst du ja, was da Fakt ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Sprache, ich komme aus Rumänien, spreche nicht gut Deutsch und sehe aber, dass ich dann diesen Film auch auf Rumänisch angucken kann, bin ich ja auch eher großzügig und dankbar, dass ich das in der meiner Muttersprache sehen darf. So, weil ich es dann ja dann auch konsumieren kann. Und so sprichst du natürlich auch Leute an und das ist unheimlich effizient im Ablauf. Und auch gerade dieses Thema, wir nutzten oder nutzen auch viel Simple Show. Das sind diese berühmten Hände, die dann irgendwas wegwischen. Das ist schon cool. Ich arbeite jetzt speziell nicht damit. Eine Kollegin von mir macht das aber. Und wenn die das dann so ein kleines Drehbuch schreibt und was dann dabei rauskommt, das finde ich eigentlich ziemlich cool, anschaulich, attraktiv. Und da geht es mehr, wie gesagt, um inhaltliche Aussagen, nicht so, was sind die Menschen, so wie ich, wenn ich da unterwegs bin und Kolleginnen und Kollegen begleite, wo ich sage, mir ist es wichtig, die mal in den Mittelpunkt zu stellen, mit ungeschminkt und ungeschnitten, wo dieses Videoformat, wo es keinen Cut gibt, wo es ne, wirklich... Wir ziehen es in einem durch. Das ist für mich die ehrlichste, echte Form, ja, weil da das auch, wenn was schief gehen würde, es drin oder ich könnte es halt nicht senden. Einmal ist mir der Akku abgerauscht und dann ging es halt nicht so an der Stelle. Aber für diese Einsatzzwecke, glaube ich, ist es extrem gut. Und auch das Thema Special Effects, jetzt wieder gesondert, vielleicht für einen anderen Bereich, wo man sagt, okay, man würde für eine Präsentation irgendwas machen wollen, wo man eine Animation hat, was ich in unserem Fall ist es dann irgendein Bauprojekt, ja, und du kannst halt noch Effekte dazu nehmen, die eben KI generiert sind. Beispielsweise, auch wir haben ja ein Krisenmanagement zum Beispiel, wo man sagt, okay, was ist in einem Krisenfall, wenn sowas aussehen wird, dann könntest du mit Hilfe von KI Dinge konstruieren und zeigen, ja, die du so real ja gar nicht darstellen kannst oder halt gefühlt nur so aus Hollywood kennst, wenn irgendwas für sich zum Beispiel brennen würde. Also das könntest du ja über KI dann ganz gut generieren. Wenn ich dann halt so Sachen wie Sora sehe, dann und schnell sehe, gar nicht so jetzt immer vertieft, aber auch so oder Kling oder was gibt, da gibt's ja schon ganz viele Softwarelösungen. Da bin ich schon echt baff. Das beeindruckt mich auch total stark als jemand, der Bewegtbild liebt, was da schon auch so möglich ist. Das ist aber für mich so ein Entwicklungsmomentum, der jetzt im, sage ich mal, im realen Business-Kontext noch nicht so Einzug hält, aber uns immer so eine Idee gibt, wo die Reise hingeht. Und warum dann nicht als Special Effect dann auch irgendwo mal nutzen können, wo es halt passt. 90% der Fälle würde ich es jetzt für unseren Use Case nicht sehen, aber ich glaube, da gibt's andere Dinge, die man damit auch extrem unterstützen, füttern kann. Und auch da sage ich, das ist auch ein Tool, das ist ein Zusatzding, wie wir KI ja auch sonst so im Alltag nutzen, die uns Dinge zusammenfassen oder kürzen oder Texte vorgeben. Ja,
auf jeden Fall.
Und so sehe ich das jetzt im Filmbereich da auch.
Ich fand's so spannend, weil du hattest als Beispiel, ich habe da einen Text hier, den du mir geschickt hattest, Einsatz von KI zum Beispiel bei Erklärvideos. Das fand ich insofern spannend, aber jetzt hast du ja ein paar Use Cases gezeigt, weil ich komme ja aus dem Bereich ja Training, also klassische Erklärvideos haben wir auch gemacht, aber meistens in 9 von 10 Fällen waren es Trainings, Schulungsfilme, Videos, wo Personen zu sehen waren. Und eine Erfahrung, die wir schon vor 10, 12 Jahren gemacht hatten, war damals für ein großes deutsches Unternehmen, Telekommunikation, die haben sehr viele Videos mit uns gemacht, in Zusammenarbeit mit einer Trainingsfirma. Und da kam dann ein professioneller Verkaufstrainer und hat dann zu dem Thema referiert, ging um irgendwie Inhalte für eine Messe. Und später haben wir erfahren, im Unternehmen war die Akzeptanz für diese Videos ziemlich gering. Und wir haben das schon aufwendig, also jetzt nicht einfach nur ein besprochene PowerPoint, wie das ja heute leider immer noch der Klassiker ist bei Webinaren, sondern mit Einblendung, Kamerawechsel und also schon professionellen Richtungen so. Es war eigentlich der Vorlauf unserer heutigen Corporate Studios, ne, Mini-TV-Studio, haben wir auch live geschnitten. Bis wir dann festgestellt haben, der Knackpunkt waren die Leute vor der Kamera. Das heißt, die Mitarbeiter und Mitarbeiter hatten ein Problem damit, einen ihnen nicht bekannten Menschen, der zwar professionell präsentieren und referieren konnte, zu akzeptieren, weil sie ihm, das hat natürlich keiner gesagt, das hat man so durchgehört, nicht zugetraut haben, dass er von dem Thema wirklich Ahnung hat. Das genaue Gegenbeispiel haben wir dann eine Zeit lang später gehabt mit einem anderen Kunden, auch großer Konzern. Da ging es um Vertrieb, Außendienst, Adressen sortieren und sonst was. Da saß dann, ich nenne immer den Jupp aus der Buchhaltung oder ne, der Jupp aus dem Vertrieb oder der Karl, wie auch immer. Der stand dann total nervös vor der Kamera, war schon durchgeschützt, wo wir angefangen haben und meinte dann, boah, ich bin ja nur am Stottern und sonst. Ich sage, jetzt erklär uns das doch mal, wir sind deine Kollegen. Jetzt erklär uns das doch mal. Und hat das gemacht, auch mit Stocken und nur, ne, du hast auch gemerkt, der ist so jemand, sprach dann fast genauso, wie er sonst auch spricht. Der hat lange überlegt und. Das Fazit bei dem Video war, wurde viel besser angenommen als die anderen Videos, weil es halt eine Person war, mit der man sich identifizieren kann. Und lange Rede, kurzer Sinn, weswegen das Thema für mich so wichtig war, aber du hast ja ganz andere Use Cases genannt. Ich glaube nämlich nicht, dass KI da, gerade im Bereich von Schulungsfilmen immer eine gute Wahl ist, insbesondere wenn es intern im Unternehmen ist und diejenigen, die es gucken, sich damit nicht identifizieren können. Aber du hast schon einen Punkt gesagt, nämlich wenn es um Mehrsprachigkeit geht oder wenn es halt, es hat der Guido Bräuning, der auch beim Influencer-Forum war, beim letzten in Osnabrück, der ist ja in dem Bereich mit Avataren tätig und der meinte auch ganz klar, er sieht den Einsatz von KI-Avataren vor allen Dingen im First-Level-Support. Du kommst irgendwo hin, du hast zum ersten Mal Berührung, dann ist es super in verschiedenen Sprachen oder mit einem künstlich generierten Gegenüber.
Kann ich total unterschreiben und die Unterscheidung würde ich auch machen. Also ich merke ja auch, wenn wir jetzt intern, wir sind ja knapp 380 Leute, Mitarbeitende bei uns im Unternehmen. Und wenn da jemand aus den eigenen Reihen sein Wissen weitergibt. Das ist etwas, was wir auch sehr konsequent tun, dass wir Angebote schaffen, Inhouse-Schulungen, wo man sagt, hier, ich habe ein Thema, ich bringe euch was bei. Bei mir ist es jetzt logischerweise, wundert man sich nicht, LinkedIn. Ja, also ich mache regelmäßige LinkedIn-Angebote, Runden. Und da nehmen die das schon auch ab, weil die sehen ja, dass ich da aktiv sind und die wissen, dass ich ein Kommunikationstyp bin. Die würden jetzt wahrscheinlich weniger von mir akzeptieren, wenn ich jetzt ihnen erzähle, wie man ein Haus baut, weil ich kein Architekt bin. Ja, und dann würden sie es vielleicht akzeptieren, weil ja gut, den kennen wir ja, da ist ein Vertrauensverhältnis da, aber nicht wegen Kompetenz, ja, sondern wegen Menschlichkeit. So. Und die Unterscheidung muss man da sicherlich auch machen und deswegen bin ich schon auch bei dir. Das hat schon auch eine Wirkung und ich merke es ja auch, wenn zum Beispiel unsere Geschäftsführung, ja, wir haben zwei Geschäftsführer, medial auftreten, ja, wenn wir Townhall-Meetings haben, ja, die zusätzlich zu Präsenzterminen sind, da ist eine extrem hohe Awareness bei den Leuten, ja, und da ist wirklich wichtig, dann zu hören, was sagen die Chefs da an der Stelle, ne? Und da muss das jetzt auch nicht immer alles 100% funzen und das Licht und alles so sein. Da ist es halt mehr entscheidend, okay, das sind diese Personen, die was zu sagen haben. Ja, und da würde es jetzt keinen Sinn machen. Man sagt, der Avatar verkündet jetzt die aktuellen Jahresergebnisse von Volkswagen Immobilien. Da wäre jeder so, was ist da los? Ja. Aber genau, wie gesagt, man muss denn die Zielgruppe betrachten. Und wenn du jetzt eine Mieterschaft nimmst, die hat jetzt keinen bestimmten Anspruch an eine Person, die sie da ja wiedererkennt. Im Zweifel vielleicht derjenige, der die Wohnung an sie vermietet hat. Aber da geht es jetzt nicht so sehr um ein 1-zu-1-Verhältnis, sondern da geht es erstmal so um grundsätzliche Dinge, die wir da halt auch übermitteln wollen, zugänglich machen wollen. Es hat ja auch was mit Barrierefreiheit zu tun, gerade jetzt mit dem Thema Sprache. Und das ist an der Stelle schon mal wichtig. Und es ist auch ein kulturelles Ding. Wenn du zum Beispiel eine junge Kollegin hättest, die wird vielleicht von jemandem auch nicht so akzeptiert, als wenn du sagst, man hält das neutral. Das sind ja alles Dinge, die du mit berücksichtigen musst, im Punkto Akzeptanz an der Stelle. Ja, da müssen wir auch das Feingefühl haben, da auch das mitzudenken an der Stelle.
Spannend. Ich glaube, wir könnten noch 4 Stunden weiterreden, aber wir nähern uns der Stunde und erfahrungsgemäß ist das ein kritischer Punkt. Deshalb, Tobi, ich danke dir vielmals für deinen umfangreichen Einblick und für deine vielen spannenden Geschichten. Also ich finde es ja immer schön, wenn Erfahrungen in Geschichtsform dargebracht werden, nicht einfach nur nüchtern dargestellt. Und das hast du sehr schön gemacht.
Dankeschön.
Also wirklich sehr unterhaltsam. Also im positiven Sinn unterhaltsam, jetzt nicht hier den Micky Krause. Von daher danke ich dir vielmals für deine Zeit.
Ich danke dir auch ganz herzlich, Florian. Ich muss auch nochmal ein Kompliment an dich loswerden, weil du bist auch jemand, der mit Herz und vor allen Dingen mit dem hohen Verstand und technischen Wissen das Thema Bewegtbild vorantreibt. Und ich finde, das ist eine super Sache, was du machst, auch Leute zu befähigen mit einfachen Mitteln. Und das ist ja erstaunlich. Es braucht kein Übertragungswagen mehr oder eine Flight-Regie, sondern man kann sich das in-house holen, was du ja da anbietest. Deswegen kleiner Werbeblock auch für dich. Von meiner Seite aus, ich finde das Produkt, was ihr da macht, sinnvoll. Für viele Leute, wo eben auch das Gefühl ist, wir wollen da ein bisschen professioneller auch unterwegs sein und trotzdem autark. Ja, das gefällt mir gut an dem System, was du hast, weil du nicht in der Abhängigkeit bist von dem Dienstleister, der immer sagt, ja, wir machen und wir kommen. Du hattest ja auch schon deinen Podcast Beispiele, wo für irgendwelche Jahreshauptversammlungen extrem teuer aufgebaut worden ist, was technisch schon ganz anders möglich ist. Auch das spielt dir ja natürlich auch bei der Entwicklung entgegen. Und deswegen, ich freue mich über jeden, der das Thema Bewegtbild in Unternehmen reinträgt, weil das ist wirklich eine Chance, die man hat. Ob das jetzt, wie gesagt, in dem Bereich Smartphone, man dreht viel selber, man ergänzt es durch professionelle VJs, die einen da auch unterstützen können, wenn es mal anspruchsvoller wird, auch im Schnitt. Weil auch da ist es so, ein gewisser Imagefilm haben auch wir, wenn wir ein fertiges Bauprojekt haben und das ein bisschen rausstellen wollen, da ist auch nichts dagegen zu sagen. Im Gegenteil, es hat auch noch seine Berechtigung. Und dann eben solche Lösungen, die ihr habt, das finde ich, wie gesagt, super gut.
Prima, ich danke dir vielmals. Sehr schön. Danke, danke. Und ein Dank auch wie immer an meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass du dabei warst und hoffentlich auch jede Woche dabei bist. Und wenn du über ein bestimmtes Thema mal eine Podcast-Folge hören möchtest oder einen bestimmten Gast vorschlagen möchtest oder sagst, Mensch, der hat da ganz viel zuzusagen oder selber auch spannende Erfahrungen rund um das Thema Videokommunikation in der Unternehmenskommunikation, Vertrieb, Marketing, was auch immer im Unternehmen hast, dann schreib mir einfach an podcast@corporate-studio.de und dann schauen wir weiter. In diesem Sinne, eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss aus Wolfsburg.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.